Wir beginnen gleich mit der Frauenfrage. Nämlich, nachdem Sokrates alles Mögliche über diese Stände erzählt hat, ja, nicht wahr? Und da Sie erinnern, das sind drei Stände, das sind sozusagen Arbeiter und Bauer, und das sind Wächter, die über die Moral des Staates. Und das sind die Philosophen, ja, die sozusagen Richtlinien angeben, ja, für diesen Staat. Wurde er mit der Frage konfrontiert, es geht doch letztendlich die ganze Zeit um Männer. Und was macht er mit der Frau? Ja? Und dann sagt er an einer Stelle, er wollte die ganze Zeit diese Frage vermeiden eigentlich. Aber das ist schon gestellt, weil das ist eine schwierige Frage. Und er würde ungern darüber reden. Aber wenn es schon diese Frage gestellt wird, will er darauf eingehen. Und zwar im Rahmen der allgemeinen, sozusagen, der möchte diese Frage stellen und lösen im Sinne eben der allgemeinen Diskurses darüber, was die Gerechtigkeit ist. Ja? So, was ist die Gerechtigkeit in Bezug auf das Verhältnis zwischen Männern und Frauen? Und die Gerechtigkeit besteht darin, wie wir wissen, für Platon nicht in der Gleichheit zunächst einmal, sondern in der Fähigkeit, einer Ordnung zu schaffen, in der Natur des Einzelnen, der Natur dessen, mit dem man zu tun hat, entspricht. Und so wird zunächst einmal gefragt, unterscheidet sich das Weib von dem Manne ihrer Natur nach? Und die Antwort ist ja, in dem Hinsicht, dass die Frauen die Kinder gebären und die Männer die Kinder zeugen. Ja, das ist der Unterschied. Und das ist der Unterschied, der von der Natur vorgegeben ist. Und jetzt fragt man sich, wenn sie schon verschiedene Naturen haben und von der Natur unterschiedlich sind, was folgt daraus? Interessanterweise sagt Plato eigentlich gar nichts. Das ist so etwas überraschender Fall. Weil er sagt, dass aus einem Naturunterschied darf man auf andere Naturunterschiede nicht schließen. Das heißt, es gibt keine automatische Verbindung zwischen diesem Unterschied, der unbestreitbar ist, und irgendwelchen anderen Unterschieden. Man kann daraus, dass die Frauen sich von Männern in diesem Punkt unterscheiden, nicht schließen, dass sie in anderen Punkten sich auch unterscheiden. Ja, automatisch. Sonst könnte man, und macht das in Lächerlichkeit, könnte man sagen, dass einige sind sehr behaart und einige andere sind eben haben eine Glatze und einige sind sehr hochgewachsen, andere niedrig und so weiter. Das sind alle von der Natur gegebene Unterschiede. Aber würde man sagen, dass es eine Korrelation gibt zum Beispiel zwischen dem, dass jemand behaart ist und eine Glatze hat und dem, ob er sich eignet als Arzt oder Nicht-Arzt. Ja. Also zwischen verschiedenen Naturunterschieden gibt es kein logischer, das heißt notwendiger Zusammenhang. Das heißt, dieser Zusammenhang, wenn es überhaupt gibt, muss empirisch nachgewiesen werden. Das heißt, in jedem einzelnen Fall muss unabhängig von allen anderen Naturunterschieden gefragt werden, ob irgendjemand, sei es Frau oder Mann, für eine gewisse Funktion in der Gesellschaft gut ist oder nicht. Das bedeutet, dass man in Bezug auf die Gerechtigkeit, wie sie das Verhältnis zwischen Mann und Frau anbelangt, damit man diese Gerechtigkeit herstellt, muss man zunächst einmal eine Gesellschaft schaffen, in der dieser Unterschied, also Unterschied im Erzeugen und Gebären, zunächst einmal völlig ausgeschaltet wird. Das heißt, erst wenn wir eine Gesellschaft schaffen, in der dieser Unterschied überhaupt sonst keine gesellschaftliche oder rechtliche Konsequenzen hat, kann man dann in jedem einzelnen Fall in der Tat feststellen, ob die entsprechende Person, jetzt ob Mann oder Frau, für eine Funktion tauglich sind oder nicht. Weil sonst kann man das nicht. Daraus folgt ein Programm der Emanzipation der Frau, würde man sagen, in der heutigen Begriffen, die allerdings sehr radikal formuliert ist und deswegen nicht interessant, sich mit diesem Programm vertraut zu machen, wer das nicht schon gemacht hat, bei der Lektüre des Textes, einfach um zu ermessen, wie weit sozusagen das formuliert worden war am Anfang des deutschen Denkens über die Frauenfrage und das mit der heutigen Lage vergleichen. Der Punkt, der Hauptpunkt besteht darin, dass dieses Projekt, dass der Staat, als gut organisierter Staat, alles, was mit Kinderzeugung und Kindererziehung vollständig übernimmt. Das ist das. Nur, wenn der Staat das vollständig übernimmt, kann sie so etwas wie Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau überhaupt hergestellt werden. Solange diese totale Übernahme, also vollständige Übernahme, nicht erfolgt hat, ist diese Gleichberechtigung, also die Chancengleichberechtigung, Gleichberechtigung nicht im Sinne der faktischen Gleichberechtigung. Das heißt, es ist nicht so gedacht, wie es zum Beispiel jetzt oft gedacht wird, wenn man sagt, ja gut, es gibt sozusagen 60% der Männer, 40% der Frauen, 30% der Frauen, 70% und umgekehrt. Also es geht nicht um die Ergebnisse, wie viele Frauen oder wie viele Männer in welchen Berufen, wie viele Stellen begleiten. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist die Schaffung einer so weit wie möglichen Chancengleichheit. Nachdem diese Chancengleichheit schon mal hergestellt hat, kann es auch passieren, dass viele Frauen oder wenige Frauen und wie auch sozusagen es schaffen. Ja. Aber dann ist es ihre Sache. Ob sie es schaffen oder nicht schaffen. Die Chancengleichheit muss sozusagen erfolgen, damit sozusagen es ermittelt werden könnte, ob die jeweilige Person das kann oder nicht kann. Ah. Mhm. Ja?
Was ist, wenn es die ideale Position für eine Frau gäbe, dass sie ein Kind erzieht, impliziert das? Dass sie
ja, das ist genau der Punkt. Ja, das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Das bedeutet, dass die Entscheidung darüber, mit wem die Frauen schlafen, beziehungsweise die Männer, muss ihnen genommen werden. Das heißt, der Staat muss von A bis Z sich die Frage, sozusagen die Aufgabe übernehmen. Man muss zu Hintergrund auch Folgendes hinzufügen, um ein bisschen sozusagen die Lage besser zu verstehen. Plato geht nicht davon aus, dass man als Mann sich in eine Frau verlieben kann. Weil die Liebe geht nur anderen Männern. Ja? Sozusagen die Philosophiegesellschaft ist eine homosexuelle Gesellschaft, der in der Plato aufgewachsen ist. Und es gibt bei ihm viele Stellen, ja, in anderen Dialogen, wo er sagt, ich verbinde mich mit einem Jüngling aus Liebe oder mit einer Frau, um Kinder zu kriegen. Ja, das ist ganz klare Formulierung, die ganz klar zeigt, wie der Hintergrund überhaupt aussieht. Und wenn man sozusagen die Texte über die Liebe liest von Plato, und die Liebe ist nur möglich zwischen Lehrer und Schüler. Das ist die frühere Problematik zwischen frühere Problematik der Psychoanalyse, ja, die Problematik der Übertragung. Das heißt, an vielen Stellen sagt er, dass die Fortschritte, so genauso wie Freud später, dass die Fortschritte in Erkenntnis nur bei denjenigen Schüler vorhanden sind, die sich in ihre Lehrer verlieben. Ja, sonst kommt man einfach nicht voran. Ja. Weil die Energie fehlt, Liebe fehlt, die Energie fehlt, die Begeisterung fehlt, um sozusagen voranzukommen. Und das bedeutet, dass die Problematik der Erziehung, und zwar der philosophischen Erziehung, auch die freudische Problematik, sehr vermischt ist mit der Frage, wie man mit diesen Verliebtheiten und so weiter umgeht, ja, auf welche Art und Weise. Wenn sie gar nicht sich einstellen, dann kommt man nicht voran. Wenn sie aber Überhand bekommen, dann kommt man auch nicht voran, weil sozusagen, wenn der umgeschaltet wird auf andere Bahnen. Ja. Also man muss eine Balance halten. Im Grunde ist es genauso wie bei später bei Freud und weniger bei Lacan, bei Freud, die Thematisierung der Übertragung. Also wenn die Patientin sich, auch vor allem die Patientin geht es hier, in dem Fall geht es um die Frau, wenn die Patientin sich nicht verliebt in ihren Arzt, dann kann sie nicht genesen, ja, bei der Psychoanalyse, dann wird die Psychoanalyse nicht. Wenn sie sich aber zu sehr verliebt, dann der Patient ist auch nicht. Also man muss sozusagen diese Balance halten und so ist das Ziel. Das ist aber für Plato die Problematik des Verhältnisses zu Jünglings und nicht zu den Frauen, weil die Frauen waren nicht Teil der philosophischen Gemeinschaft. Ja. Es ist nicht so, dass ihnen das sozusagen verwehrt worden wäre, und hätte man Plato gefragt, ob Frauen Philosophinnen sein können, hätte er gesagt, ja. Ja. Es war einfach nicht üblich, war nicht die Praxis, er war mit der Lage einfach nicht vertraut. Und er hat sozusagen quasi automatisch das nicht in Erwägung gezogen.
Eine kurze Zwischenfrage. Eros, kann das nicht auch bei Plato etwas übertragener bedeuten, Begeisterung und irgendwie nicht die gleiche Idee zu haben wie der Lehrer? Muss es unbedingt die sexuelle Liebe sein, die sich da abspielt? Wie ist das jetzt gemeint?
Also sowohl bei Phaedrus, wie auch behandeln genau diese Frage bei Phaedrus und kommt zu der Schlussfolgerung, dass das eine körperliche Verliebtheit und körperliche Liebe eigentlich notwendig sind. Ja. Die müssen sublimiert werden, sie können übertragen werden auf eine andere Ebene und so, aber so pauschal gesagt, wenn es nicht funkt, dann funkt es nicht. Ja, so. Ja. Also bis zu einem gewissen Grad muss es funktionieren, ja, und auf der Ebene. Es muss der Anziehung muss schon da sein. Weil da, es gibt sozusagen bei ihm auch Überlegung, was passiert, wenn es nicht der Fall ist, wenn es nicht funktioniert. Er hat gesagt, ja, das funktioniert auch, aber nicht wirklich, ja, weil sozusagen die Dynamik fehlt. Also die Dynamik ist die Dynamik der Sublimierung. In der Tat muss alles übertragen werden ins Geistige und in gemeinsame Suche sozusagen nach der Wahrheit, schon. Aber es muss eine gewisse Mutter sein, es muss eine Substanz sein, es muss eine erotische Anziehungskraft sein, die dann sublimiert werden könnte, ja, wenn sie von Anfang an nicht vorhanden ist. Es gibt auch nichts zu sublimieren. Ja. Das ist genauso bei Freud, ist genauso so eine Überlegung. Ja. Ich war, der menschliche Psyche ist ein Motor. Ja. Und dieser Motor ist im Grunde Maschine der Sublimierung. Ja. Ich verstehe das anders als Plato. Aber im Grunde ist es Maschine der Sublimierung. Nur diese Maschine muss so etwas wie ein, ich weiß nicht, Öl bekommen, ja, so Benzin bekommen. Muss irgendetwas brennen, ja, damit, oder Brennmaterial da sein, damit diese Maschine überhaupt in Gang kommt. Das Ziel dieser Maschine ist sicherlich die Verarbeitung dieser Rohmaterial, der körperliche oder quasi körperliche Anziehung in die geistige Substanz. Ja, das ist der Sinn der Sache. Aber es muss irgendetwas sein, was überarbeitet, verarbeitet, sublimiert werden könnte. Ja. Sonst gibt es ja, so zündet ja die Maschine eigentlich nicht. Das ist die Überlegung, die immer wieder auftaucht bei Plato, aber sehr insistent. Ja, gut. Also vor dem Hintergrund dieser Überlegungen muss man sagen, dass er als erster Schritt zur Lösung der Frauenfrage zunächst einmal, es will den Frauen jedes Recht zu nehmen, die Männer wie gesagt auch, aber Frauen in erster Linie, ihre Partner zu wählen. Weil in dem Falle gibt es keine emotionale Verbindungen zwischen Einzelnen, die generell nicht gut sind für den Staat und die ganze Sache ruinieren. Im Grunde muss sozusagen ein Preissystem eingeführt werden. Also die Jünglinge oder die Männer, die tapfer sind im Kriege oder erfolgreich im Beruf und generell gut gebaut, körperlich und so weiter und so fort und verdächtig ein gutes Nachkommen zu bekommen, die müssen sozusagen Bonusse bekommen auf Beischlaf mit so vielen Frauen. Ja? Und die, die sich nicht so gut bekommen haben und nicht so gut bewährt haben, kriegen gar keine Bonusse oder wenig Bonusse. Und so müssen auch die Frauen geprüft werden, ob sie tauglich sind oder nicht. Sie bekommen auch sozusagen ihre Chance. Und so wird das alles überwacht. Und zwar, es wird so überwacht, dass an dem Augenblick, an dem die Frau ein Kind kriegt, in dem Augenblick muss dieses Kind ihr weggenommen werden, damit sie es nie wieder sieht. Und diese emotionale Bindung, die sie dann isoliert und praktisch von der Gesellschaft abschaltet, sich nie einstellt. Die Kinder müssen von einem speziellen Rat der Wächter, und dieser Rat der Wächter, so Spezialisten auf diesem Gebiet, und das sind sowohl die Männer wie die Frauen, das Kind muss beurteilt werden nach seiner Tauglichkeit und nur dann aufgezogen werden und sozusagen gefleckt werden, wenn das Kind sich als vielversprechend gesund und so weiter erweist. Wenn nicht, dann de facto umgebracht werden. Und dann müssen unter der Aufsicht des Staates und des staatlichen Personals dann Häuser eingerichtet werden, in denen diese Kinder aufgezogen werden, und zwar gemeinsam Männer und Frauen. Das heißt, er tritt sehr entschieden gegen die getrennte Erziehung ein und sagt, dass die Frauen und die Männer nur dann wirklich in der Situation der Wettbewerb und in der Praxis des Lebenspraxis sozusagen gleichgestellt werden können, wenn sie auch gleich in gleichen Zonen und unter gleichen Bedingungen erzogen werden. Also von Anfang an Ende der Erziehung müssen die Frauen und Männer gemeinsam bleiben, gemeinsam aufgezogen und erzogen werden, und weder Väter noch Mütter dürfen wissen und je erfahren, welche Kinder ihre sind. Die Mütter, wenn sie Milch haben, nach der Geburt, müssen einfach bestellt werden für eine gewisse Zeit zu diesen Häusern. Es muss aber vermieden werden, dass sie durch irgendwelche Zeichen oder Symptome oder was auch immer feststellen können, welche Kinder ihre Kinder sind und generell kein Recht haben, länger in diesen Häusern sich aufzuhalten, als sie es zum Stillen brauchen. Ja? Haben sie gestillt, müssen sie weg, ja? Damit sie nicht Zeit haben, auf dumme Gedanken zu kommen, ja? Und nach ihren Kindern zu suchen oder generell sich mit darum Gedanken zu machen. Das heißt, die Kinder, das Kinderkriegen als gesellschaftlicher Vorgang muss vollständig dem Staat übertragen werden. Nur wenn das passiert, wird dieser Unterschied zwischen Männern und Frauen auf Akt des Kinderkriegens reduziert. Also Kinderproduktion selbst, ja, der Akt der Kinderproduktion ist immer noch ein Moment, wo dieser Unterschied auftaucht. Aber es ist wirklich ein Moment, ja, das ist wirklich ein Ereignis. Alle anderen Ereignisse stellen sie gleich. Das heißt, die Aufsicht in diesen Häusern wird auch nach der Tauglichkeit bestimmt. Das heißt, es wird nicht davon unterschieden zwischen Männern und Frauen, sowohl Männer wie auch Frauen können diese Erzieher sein und können diesem Rat sein, können auch Erziehungstätigkeit vornehmen. Und auch die Kinder, ob sie jung sind oder Mädchen, sind unter ihrer Aufsicht unter gleichen Bedingungen aufgezogen.
Darf ich noch eine kurze Frage stellen, falls zu dem Punkt? Hält Plato denn die Mutterliebe für einen sublimierten tierischen Instinkt wahrscheinlich? Das ist dann für ihn wahrscheinlich unmenschlich. Deswegen muss das.
Nein, er denkt.
Oder kann man das nicht so.
Nein. Nein, würde ich nicht sagen. Weil an anderer Stelle sagt er, interessanterweise, er denkt nicht sagen wir, darwinistisch-anthropologisch-freudianisch, ja, sondern er denkt erstaunlicherweise, wie auch an vielen anderen Stellen, ausschließlich marxistisch. Und er sagt, dass die Liebe zu den Kindern ausschließlich entsteht aus dem Eigentumsverhältnis. Das heißt, nur weil ich mein Eigentum liebe, ja, und der Mensch liebt sein Eigentum, und unter den Bedingungen, die ja vorherrschen, die Kinder als seine oder ihre eigene bezeichnen kann, entsteht diese Liebe als Übertragung der Liebe zum Eigentum auf die Kinder. Das heißt, die einzige Möglichkeit, diese Liebe zu entgehen, das ist rein marxistische Überlegung, diese Liebe zu entgehen, ist der Eigentum generell, die Möglichkeit, das Eigentum auszuschalten, inklusive des Eigentums in Bezug auf die Kinder, auch Eigentums in Bezug auf die Frau. Das heißt, und da kommt dieser, was man später entweder positiv oder negativ die Vergesellschaftung der Frauen, wie er es mal bezeichnet hat, bis Dessart und weiter. Ja. Übrigens, es saß so tief drin, ja, dass wenn man jetzt sozusagen die weiße Propaganda gegen die Rote Armee liest, es gab sozusagen Flugblätter, ja, nicht verteilt worden waren, um die russische Bevölkerung gegen die Rote Armee zu mobilisieren. Als erster Punkt stand, die Kommissare kommen, um ihre Frauen ihnen wegzunehmen und sie zu vergesellschaften. Ja, das war der erste. Tatsächlich aber, obwohl die Roten das nicht wollten, aber tatsächlich aber, wollte das Plato. Dieser platonische Gedanke hat so tief angegraben, ja, ins Unbewusste. der westlichen Kultur. Da sozusagen das Recht des Mannes auf seine Frau und das Recht des Mannes auf seine Kinder und das Recht der Mutter auf seine Kinder muss abgeschafft werden. Jeder muss mit jedem schlafen. Alles vermischt. Alles von der Staat geregelt, nach den Auswahlprinzipien, die dieser Rat bestimmt. Dem darf man auch nicht entziehen. Das ist genauso wie das Saat. Ja? Nur das Saat ist das viel vertikaler. Da gibt es ja keine. Die Überwachungsinstanz ist nun die negative, ja? Die sowohl Männer wie auch Frauen verbietet, Nein zu sagen. Ja? Also wenn sie Nein sagen, dann kann man die Polizei rufen und sie zwingen, das nicht zu tun. Hier ist es nichts, sondern es gibt sozusagen eine Auswahl. Es ist Auswahlskomitee sozusagen, allerdings klingt das mit, ja, auch das Wort Wächter, ja, liegt es nahe, dass es nicht ratsam ist, ja, sozusagen, wenn man schon eine Empfehlung bekommen hat, diese Empfehlung sozusagen nicht nachzugehen oder speziellen Gründen. Und dann sagt er, alles, was mit Eigentum zu tun hat, nicht nur eigene Kinder, eigener Hof, eigenes Haus, sondern eigene Lust und Unlust beim Sex, müssen ausgeschaltet werden. Man soll weder Lust noch Unlust als eigene Lust oder Unlust empfinden. Man soll auf keinen Fall so etwas wie eigenes Haus haben, oder das eigene Hof, oder eigene Kinder. Man muss also vermeiden, dass die Figur des Eigentums einschleicht in das, was man zwischenmenschliche Beziehungen nennt. Ja? Das heißt, man darf so etwas wie Eigentum zulassen für verschiedene gesellschaftliche Schichten in Bezug auf Dinge, nicht nur die Wächter. Die Wächter sollen kein Eigentum haben, generell. Aber sozusagen für die niedrigen Stände kann man zulassen, ja, so etwas. Das war übrigens zunächst einmal so gedacht in der Sowjetunion. Ja. Das heißt, die Mitglieder der Kommunistischen Partei, die herrschende Partei war, die waren sozusagen die Wächter im platonischen Sinne, die durften kein Eigentum haben. Ja. Und übrigens, bis dahin, diese obere Nomenklatur hatte kein Eigentum. Nur die untere. Und die Nicht-Parteimitglieder durften das allerdings, bis zu einem gewissen. Das ist auch diese Übernahme. Das heißt, das Eigentum zeichnet einen Menschen schon negativ aus. Ja. So ist es auch die Kirche aufgebaut, ja, insofern, dass man sagt, sozusagen die niedrige, also in katholischer Kirche, glaube ich, sind die, auch die Priester der niedrigen Position müssen Zölibat praktizieren. In der orthodoxen Kirche zum Beispiel nicht. Ja. In der orthodoxen Kirche darf man als Priester eine Familie haben, man macht aber dann keine Karriere. Ja. Das heißt, man wird, wenn man sich entscheidet für eine Familie, bleibt man sein Leben lang ein Priester in niedriger Position. Ja. Zum Beispiel, er wird nie Bischof werden. Oder, ich weiß nicht, keine höhere Position in der Kirche. Das heißt, wenn man etwas Eigenes hat, sei es eigene Kinder, sei es eigene Frauen, sei es eigene Gefühle der Lust oder Unlust, das disqualifiziert einen gesellschaftlich und staatlich und macht aus ihm automatisch den Angehörigen eines niedrigen Staates. Ja? Wenn ich hierarchisch weiterkommen kann, muss ich verzichten auf alles Eigene. Ja? Das ist das, was übrigens immer wieder auftaucht, ja, nicht wahr, bei allgemeinem Stand, ja, bei Hegel, ja, nicht wahr. Sozusagen, nur wenn ich der allgemeine, wenn ich absoluten Geist verkörpere, kann ich ein Beamter werden, ja, in einem preußischen Staat, ja, nicht wahr. Bis ich das nicht erreicht habe, sogar wenn ich noch auf der Ebene des subjektiven Geistes bleibe, ja, kann ich vielleicht, ich weiß nicht, ein Schriftsteller sein oder ein Künstler oder vielleicht das und jenes, aber ich darf kein Professor sein. Ja? Weil der Professor verkörpert den absoluten Geist und nicht den Beziehung Geist. Ja? Und ein Professor oder ein Beamter des preußischen Staates darf nichts Eigenes haben, er darf nur das verkünden, was sozusagen das Absolut ist. Ja? Und Absolut ist das, wo eigene Interesse und empirische empirische Interesse schon auf einer früheren, viel früheren Stufe ausgeschaltet, dialektisch ausgeschaltet. Also wir haben diese ganz klar umrissene Hierarchie, eine Bewegung von unten nach oben. Und diese Bewegung von unten nach oben ist ja, muss oder ist nur dann stimmig, also diese Hierarchie ist nur dann stimmig, ist nur dann gerecht, wenn sie zu jeder Zeit, in jeder Lebenslage, für jeden Menschen immer offen ist. Das heißt, jeder muss diese Chance jederzeit haben. Dann erstarrt diese Hierarchie nicht. Ja, sondern sozusagen, es ist auf der einen Seite sehr hierarchisch aufgebaut, auf der anderen Seite sozusagen das Prinzip ist die Wahrung der Chancengleichheit zu jeder Zeit auf jeder Ebene. Und in Bezug auf jeden natürlichen Unterschied. Kein natürlicher Unterschied unter den Menschen muss, darf, zu einem Aufschluss, ja, würde wir sagen, von dieser Chancengleichheit und von dieser Gerechtigkeit führen. Das sind zwei Prinzipien, auf denen dieser Staat aufgebaut ist. Und das Kriterium des Aufstiegs ist auch klar. Man verzichtet mehr und mehr, und das sagt ja auch das Wort Dialektik, ja, benutzt ja auch in diesem Zusammenhang ganz schon klar. Man verzichtet Ebene nach der Ebene auf diesem Weg auf das eigene. Eigene Meinungen, das ist der erste Schritt. Ja. Man sagt nicht das, was man meint, sondern das, was die Wahrheit ist. Ja, was das Wissen ist. Auf eigene Interessen, auf eigene Haltungen. Ja. Übrigens, sozusagen, als ich habe gesagt, dass die radikale Avantgarde beginnt sozusagen mit einem Platonismus, ja, mit neugeborenem Platonismus in der Kunst. Es ist interessant, dass eine der ersten Aussagen von Malevich, habe ich in einem anderen Kontext zitiert, hat gesagt, ich führe den Kampf gegen die Aufrichtigkeit des Künstlers. Denn der Künstler soll nicht das machen, was er fühlt, sondern das, was nötig ist. Das ist das Platonische. Ja? Das heißt, man darf nicht aufrichtig sein, man soll nicht aufrichtig sein. Man soll nicht derjenige sein, der seine Meinungen vertritt, der sozusagen der authentisch ist. Ja? Es ist nicht das Gute, es ist nicht gut für den Menschen, authentisch zu sein. In dem Augenblick, in dem er erkennt, dass das, was er denkt, nicht das Richtige ist, muss er darauf verzichten können, um das Richtige zu denken. Ja, und nicht das, was richtig ist. Ja, so. Und dann muss man sich auf alles andere verzichten. Auf Kinder, auf Lust und Unlust, auf die Verbindung zu Frauen, auf das und jenes und das. Und sich völlig lösen, ja, auf alle diese Bindungen, auf diesem Weg zur wahren Erkenntnis und völliger Unabhängigkeit. Und Realisierung seiner inneren Natur. Mhm. Erst dann kommt er voran. Ja, Dialektik. Ja. Das heißt, du verstehst, was das richtig ist, wenn du auf einen Weg begibst, das zum Richtigen führt. Ja, das haben wir schon analysiert. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Meinung. Diese Meinung ist folgendes. Richtig ist, den Freunden zu helfen und den Feinden zu schaden. Das ist die Meinung. Aber dann frage ich mich, vielleicht habe ich falsche Freunde. Ja? Die falschen Freunde, die zum Beispiel mir Falsches raten. Oder überhaupt sozusagen nicht die Richtigen sind. Ja? Die mich nicht die richtige Richtung führen. Oder zum Beispiel, ich schätze meine Feinde nicht richtig ein. Ja? Vielleicht der Arzt, der mich zum Beispiel aufschneidet, ich denke, der ist mein Feind. Ja? Aber eigentlich will er mir nur helfen. Ja? Ich habe das sozusagen zu einer guten Absicht verkannt. Und ich soll ihm deswegen nicht schaden. Also ich relativiere diese Meinung und sage, ich muss den Freunden helfen, wenn sie die richtigen Freunde sind, und Feinden bekämpfen, wenn sie schon richtige Feinde sind und nicht nur vermeintliche Feinde. Dann frage ich mich, wie unterscheiden sich vermeintliche Feinde von richtigen Feinden und so weiter. Das heißt, ich begebe mich auf eine gewisse Suche durch eine dialektische Überwindung jede vorläufige Vorstellung über die Unterscheidung zwischen richtigen und nicht richtigen und guten und schlechten. Ja? Ich versuche immer weiter das zu präzisieren, immer weiter das zu präzisieren, immer weiter das zur Frage zu stellen, immer weiter das differenzieren. Und je weiter ich gekommen bin, desto richtiger ist meine Meinung im Endeffekt. Ja? Und diejenigen, die am weitesten gekommen sind, das sind eben die Philosophen, weil die Philosophen kommen nie so weit, dass sie sagen können, jetzt habe ich es erkannt. Ja? Die, die es sagen, das sind falsche Philosophen, das sind sozusagen Sophisten. Ja? Der richtige Philosoph ist nun derjenige, der immer hinterfragt, der immer im Zweifel ist, der immer weiter differenziert, immer alles kritisiert, immer alles noch von einer Seite sieht, von der anderen Seite sieht, immer jede dieser Oppositionen in Frage stellt. Ja? Dann kann er mit der Zeit sich so eine Urteilskraft aneignen, dass er schon in jeweiligen Fragen einen gewissen Überblick hat und Einblick hat.
Ist der Philosoph ein falscher Philosoph, wenn er die Logik selbst nicht in Frage stellt?
Interessanterweise nicht, ja. Die Logik soll man nicht in Frage stellen, tatsächlich. Die Logik soll man nicht in Frage stellen, insofern die Logik nichts anderes ist als eine formale Bedingung dieser Suche. Ja, das heißt, die Logik ist nicht der Gegenstand dieser Suche, ist nicht das, was sich ergibt als Folge dieser Suche, sondern die Logik ist einfach ein Regelsystem, das mir erlaubt, diese Suche zu machen. Ja. Zu sagen, dass ich die Logik in Frage stellen soll, um ein guter Philosoph zu sein, ist genauso zu sagen, um sozusagen ein typisches Beispiel von Plato einzuführen, wenn man sagt, ja gut, ein guter Tischler ist derjenige, der keine Tische herstellt, weil er den Tisch in Frage stellt und auch kein Instrumentarium dazu benutzt, weil er Instrumentarium in Frage stellt. Das kann man zwar sagen, aber man fragt sich, ob es wirklich ein guter Tischler ist, im Sinne, dass er gute Tische tatsächlich herstellt. Und so, philosophische Praxis ist auch eine materielle Praxis. Es ist eine Praxis. Es ist nicht etwas, was man nur denkt, sondern es ist etwas, was man macht. Und etwas zu machen bedeutet, Bearbeitungsmaterial zu haben und Instrumente zu haben, die man anwendet, um dieses Material zu bearbeiten. Was ist Bearbeitungsmaterial? Das ist die Sprache. Was ist das Instrumentarium? Das ist die Logik. Das heißt, der Philosoph analysiert die Sprache, so wie sie gebraucht wird und Gesellschaft erlebt, mit den Mitteln der Logik und der logischen Analyse. Und dann kommt er halt zu weiteren Einsichten. Wenn er das nicht tut, kommt er einfach nicht weiter. Ja. So ein Blech. Verstecken. Gut. Das heißt, wir haben diese Gesellschaft, die so aufgebaut ist, und diese Gesellschaft nennt Plato Timokratie. Timokratie von Timos, das heißt von sagen wir, Tugend, ja, könnten wir übersetzen. Das ist sozusagen die Gesellschaft, die auf der Tugend aufgebaut ist und die Tugend als ihre Grund Ziel auch verfolgt. Gut. Die Frage ist, ob sowas überhaupt funktioniert. Kann es überhaupt so sein? An einer Stelle sagt Plato, dazu kann man die Leute überreden. Ja, überreden kann man schon. Es ist zwar nie passiert, dass man die Leute dazu überredet hat. Aber es ist denkbar. Es ist nicht logisch ausgeschlossen, dass ich sie überreden lasse. Die Frage ist aber, ob eine solche Gesellschaft überblendungsfähig ist, ob sie an Dauer wird. Und dann sagt er, aber eigentlich nicht. Die Frage ist, also der Punkt ist, dass, wie Sie wissen, ist das Kriterium der Wahrheit für Plato Anamnesis. Ja. Das heißt, er geht davon aus, dass in die menschliche Natur, heute würde man sagen, im Sinne der Hirnforschung, im Gehirn, ja, oder so, dass in der Menschheit, es ist auch eine Form des neuen Platonismus, die Hirnforschung, das war schon lange, eine sozusagen krude Variante des naturalistischen Platonismus, dass im Gehirn, in der Hirnforschung, aber in der Seele, ja, hätte er damals gesagt, ist so etwas wie eine Möglichkeit eingeschrieben, sozusagen vorgegeben, so etwas wie die Wahrheit überhaupt zu erkennen. Weil, wenn es nicht so wäre, hätten wir überhaupt sozusagen, wären wir nicht weitergekommen. Ja. Zum Beispiel, ich habe das schon erzählt in einem anderen Zusammenhang. Ich hatte so einen Bekannten, der eine Praxis gemacht hat. Er hat noch in der Sowjetunion, er hat sozusagen Schüler Mathematik beigebracht. Und er ist irgendwie stecken geblieben bei dem Punkt, dass eine Schülerin bei der Aussage, der Abstand zwischen A und B ist gleich dem Abstand zwischen B und A. Das heißt, ich finde das unplausibel und verstehe nicht, warum es das sein soll. Und irgendwann ist er im platonischen Sinne so verzweifelt, dass er diese Schule widerrechtlich verlassen hat und zurück nach Leningrad sich begeben und hat gesagt, da war ich einfach baff und innerlich ruiniert. Ja, weil ich plötzlich habe ich verstanden, sowas macht, sowas kann man nicht erklären. Und er hatte aber Plato nicht gelesen. Und deswegen musste ich ihm erzählen, dass er Plato diese Moment schon gedacht hat. Nämlich, es gibt bestimmte Wahrheiten, also wie dann später in der Tradition von Aristoteles, man sagt axiomatische Wahrheiten, nicht wahr? Es gibt Wahrheiten, die man weiter nicht beweisen kann, denen man einfach zustimmt. Ja? Zum Beispiel, dass der Abstand von A und B ist identisch mit der Abstand von B und A, kann man tatsächlich nicht beweisen. Das ist eine, oder wenn man das versucht zu beweisen, man formuliert das nur um. Ja. Im Grunde sozusagen kann man das nicht. Es ist eine Einsicht, der muss man einfach zustimmen. Ja. Diese Zustimmungsfähigkeit, ja, ist ein anderes. Und es geht darum, dass Plato sagt, man kann dem nur zustimmen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, das Déjà-vu. Im Sinne, man hat das irgendwie schon gewusst. Nun ist es jetzt bestätigt. Ja? Sozusagen das Erlebnis der Wahrheit ist Erlebnis von Déjà-vu, von Anamnesis. Das heißt vom Gefühl, ich weiß das eigentlich. Ja? Nur hast du mir das bestätigt. Ja? Ob diese Analyse richtig ist oder nicht, ja, das ist die platonische Analyse. Gegen diese Analyse etwas zu sagen, ist schwierig. Ja. Es gibt brillante Einwände gegen diese Analyse von Kierkegaard und auch Wittgenstein. Nur, aber dann gibt es ja auch sozusagen nicht weniger brillante Einwände gegen diese Einwände und so weiter und so fort. Allerdings Anamnesis-Theorie ist sehr, sehr schwierig in Frage zu stellen. Auch wenn sie irgendwie absurd zu sein scheint, ja, auf den ersten Blick, sie ist ja eigentlich sehr, sehr tief. Ja. Und so, so sozusagen Déjà-vu. Ja. Und das bedeutet, ohne dass Plato interessanterweise hier explizit sagt, ja, aber es ist schon voraus, dass man seinen Gedankengang und seine Figur erkennt. Er beginnt mit einer anderen Analyse am Anfang des Buches, relativ unvermittelt, nämlich mit der Frage, wie ist es möglich, dass man in der Demokratie war, aber sich davon verabschiedet hat. Warum ist die Frage konstitutiv zentral? Weil man kann nur dann eine Einsicht bekommen in die Richtigkeit und Wahrheit der Demokratie, also dieser utopischen Beschaffung, wenn man so etwas wie einen Wiedererkennungseffekt hat. Das heißt, irgendwo steckt ja so eine Vorstellung in uns, dass so etwas gerecht und richtig wäre, wenn wir dem zustimmen. Wenn es aber so ist, dann stellt sich die Frage, warum machen wir das nicht so? Ja? Wenn Sie das irgendwie, wenn es gewissermaßen Déjà-vu ist, ja, Effekt, warum, wie ist es möglich, dass wir nicht dort aus sind, immer schon? Ja? Dann muss man allerdings erklären, warum man unter Umständen diese richtige Situation, diese richtige Lage verlässt. Das heißt, nicht nur Eingang in die Utopie muss analysiert werden, sondern auch Ausgang. Utopie hat nicht nur Eingang, sondern Utopie hat auch Ausgang. Und es muss auch erklärt werden, warum man eine Utopie verlässt, wenn man sich in der Utopie befindet. Ausstrukturierung. Und dann sagt er, man verlässt sie insofern, dass die Demokratie sich umwandelt in eine Oligarchie. Und Demokratie wandelt sich in Oligarchie um, weil es eine hierarchische Ordnung ist. Es ist eine hierarchische Ordnung. Und als eine hierarchische Ordnung verleitet er die hohen Beamten, doch ihre hohen Positionen zu benutzen, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Und Positionen und Reichtümer und Vorteile in der Gesellschaft zu bekommen. Das ist das, was Gillas ja und viele Kritiker des Sozialismus die neue Klasse nennen. Also dieser timotische sozusagen Nomenklatur, sie beginnt ab einem gewissen Punkt faul zu werden und wenn nicht die Begründer selbst und die Kinder beginnen sozusagen das alles zu ihren Gunsten sozusagen umzufunktionieren. Und relativ schnell wird aus dieser Demokratie eine Oligarchie. Die Oligarchie besteht, und das ist die sogenannte erste Verfassung. Also es gibt nach Plato, das ist so berühmte Lehre um die vier Verfassungen, insgesamt vier mögliche Formen der Gesellschaftsordnung. Eine Form ist die utopische, richtige, das ist Demokratie. Die ist nur aber ideale. Es gibt aber drei reale, ja, so die man tatsächlich sozusagen trifft. Die erste ist die Oligarchie. Die Oligarchie ist die, die der Demokratie am nächsten steht. Ja, das ist die, die sozusagen der erste Stufe des Abfalls von der Demokratie darstellen. In dieser Stufe der Oligarchie verschärft sich der Gegensatz zwischen Obrigkeit die jetzt in die eigene Tasche wirtschaftet und der großen Bevölkerung schickt. Und zwar in der Richtung, dass mehr und mehr Reichtum und Einfluss konzentriert sich in den Händen der herrschenden Aristokratie und Oligarchie, Reichtum, Einfluss, und die armen Schichten werden weitgehend unterdrückt. Wobei der Unterschied zwischen Reich und Arm sehr extrem wird. Die Oligarchie ist also eine Ordnung, die extreme soziale Gegensätze produziert und wo die Frage nach dem, wer hat Geld, Einfluss, Position und wer nicht hat, entscheidend ist für die Position der Einzelnen. Es ist eine sehr verschärfte Klassengesellschaft, eine sehr verschärfte Klassengesellschaft. Diese ist aber immer noch an die Tugend gebunden. Interessanterweise, dass die Oligarchie ist immer noch eine Gesellschaft, die noch einen Anspruch hat, eine Gesellschaft Tugend zu sein. Und zwar deswegen, weil diese reichen Leute tugendhaft sind. Sonst wären sie nicht reich. Ja? Das heißt, sie arbeiten viel, sind gescheit, sind effektiv, sind sparsam, sie lieben ihre Berufe, sie lieben Geld verdienen, sie interessieren sich nicht für die Feste, sie interessieren sich nicht für die Vergnügen, sondern sie arbeiten den ganzen Tag, häufen ihre Reichtümer, häufen ihren Einfluss, treffen ihre Entscheidungen und so weiter. In diesem Sinne sind sie immer noch tugendhaft. Und sie sind immer noch an das Wohl des Ganzen interessiert. Ja? Weil sie wollen auch, dass die Gesellschaft gut funktioniert, dass der Staat gut funktioniert. Sie kümmern sich überhaupt um das Ganze. Sie kümmern sich dort, dass sie da Vorteil davon kriegen, das schon. Ja. Aber sie kümmern sich trotzdem. Dann, irgendwann aber, sind die niedrigen Schichten damit unzufrieden und machen eine Revolution in einer Form oder anderen. Ja. Töten diese Oligarchen oder schicken sie in die Verbannung oder entmachten sie auf jeden Fall. Ja. Und das ist die dritte Verfassungsform, das ist die Demokratie. Ja. Demokratie ist das, was entsteht, wenn die Oligarchie untergeht. Und da haben wir mit einem sehr, sehr hohen Verlust der Tugend zu tun. Demokratie ist ein System, wo man die Tugend praktisch nicht mehr findet. Weil das Einzige, was die armen Schichten motiviert hat, als sie versucht haben, diese Oligarchen zu entmachten, ist ihre Zügellosigkeit und ihre Reichtümer nachzuahmen und einzueignen oder einzusehen, dass sie dafür gearbeitet haben. Ja? Das heißt, die armen Schichten haben dieses Training in der Tugend nicht. Sie haben nur den Wunsch, so viel zu kriegen, wie wir es können. Und dann führen sie so etwas ein wie allgemeine Gleichheit. Und diese allgemeine Gleichheit bedeutet nichts anderes, als, wie sie sagen, also Prinzip der Freiheit, also das ganze Gut, der wichtigste Gut in der Demokratie ist nicht die Tugend, sondern die Freiheit. Also jeder macht, was er will oder darf machen, was er will, und was er eigentlich will, ist sie zu unterhalten. Und er sagt, das ist im Grunde führt zu zwei Momenten. Das ist der Entstehung der Massenkultur und Massenunterhaltungsindustrie und der Infantilisierung der Gesellschaft. Weil die gute Unterhaltung, das Kriterium der Demokratie wird. Also wo man sich gut fühlt, gut drauf ist und so. Und sich ständig vergnügt und zerstreut, ja, bei verschiedenen Festen oder Versammlungen oder gelagen, wie er sagt, oder sportlich oder generell im Theater und so weiter und so fort. Also die Leute interessieren sich die ganze Zeit nur für die Unterhaltung. Ist es automatisch so, dass die Jugendlichen, und zwar im Alter zwischen 15 und 25 Jahren, stilbildend werden für die Gesellschaft? Ja? Weil sie können sich am besten unterhalten. Ja? Und sie können sich auch am besten und verantwortlich der Vergnügen hinzugeben. Ja? Also tendenziell infantilisiert sich die ganze Kultur. Ja? Interessanterweise, das passiert ja auch. Ja? Wir wissen es schon inzwischen, die ganze herrschende Kultur wird für die Teenager gemacht. Die ganze Rockmusik, ja, ich war im TV, ich weiß nicht, Harry Potter und so weiter. Alles, was sich rentiert in unserer Gesellschaft finanziell, kommerziell, Gesellschaft und so weiter. Also auf allen Ebenen, ja, sei es Film, sei es Fernseher, sei es Buch, sei es Ausstellung, ja. War gerade eine Ausstellung Hip-Hop in der neuen Kunst, ja, jetzt in München vorgestern, ging auch in diese Richtung, dass alles, was sozusagen Anziehungskraft hat, das ist die Teenager-Kultur. Ja, das ist die Teenager-Kultur. Und die Teenager haben einen bestimmten Habitus. Sie sind so eben jovial, verschwenderisch, ja, und verantwortlich und so. Und das ist an sich nicht schlecht. Ziemlich gut. Also die Beschreibung ist 1:1, ja, muss man schon sagen. Ich empfehle das wirklich, diesen Teil zu lesen. Dass die älteren Menschen beginnen, sich dafür zu schämen, älter zu sein. Ja, also tendenziell beginnen Erfahrung und eine gewisse Art der Enttäuschung im Leben, eine gewisse Art der Weisheit und so weiter, gelten als uncool. Und dann beginnen sich die Greise und die erwachsenen Menschen wie Kinder zu benehmen. Ja? Zum Beispiel, und das ist ganz klar, sie wollen witzig sein. Ja? Sie machen ständig Witze. Also Demokratie macht man auch im hohen Alter ständig Witze, was eigentlich unpassend ist, ja, einfach. Aber, und eigentlich einem älteren Menschen nicht zusteht, und sie beginnen sich zu kleiden, etwas jugendlicher, als sie eigentlich sind, und überhaupt beginnen ihr Alter zu verbergen, und sie ständig so zu benehmen, als ob sie eigentlich jünger sind, als sie tatsächlich sind, ja. Sie beginnen sich auf eine systematische Weise ihres Alters zu schämen. Es führt also zu einer Diktatur, einer gewissen Jugendkultur, ja, die stilbildend und kanonenhaft wird und im Grunde die Weisheit und die Einsicht völlig verdrängt, weil die Weisheit und Einsicht kommen mit der Übung, ja, kommen mit der Zeit. Wenn man aber eigentlich sich schämt, eben uncool, grimmig, unfreundlich zu sein. Ja? Und die älteren Menschen sind grimmig, unfreundlich, ja? Weil sie einfach zu viel gesehen haben und haben keinen großen Grund, sich zu freuen. Dann werden sie von der Gesellschaft abgelehnt als nicht kommunikativ genug. Ja? Und sozusagen aus der Gelage und Festen ausgeschlossen. Also sie müssen sich ständig anpassen, im Sinne gut drauf sein, freundlich, kommunikativ. Wie heißt das? Zuverlässig, kontaktfreudig, fixiert und einsetzbar. So. Dann sind sie serviceorientierte Projektbotschaften mit Charme und Witz. Und er ist praktisch sozusagen, deswegen sage ich ja, das ist meine gute Einführung, in den Text, dass der praktisch, wir haben eine Norm, also Demokratie ist keine Pluralität. Ja? Demokratie ist keine Pluralität. Demokratie ist keine Vielfalt der Kulturen, ja, das ist alles eine reine Illusion, sondern Demokratie ist die Herrschaft einer gewissen Norm, einer gewissen kulturellen Norm, die besteht in Kontaktfreudigkeit, Freundlichkeit, Kommunikativität, gute Laune, die Fähigkeit, funny zu sein. Ja. Es ist interessant, dass ich lese so ab und zu, weil ich denke, das ist ja so charakteristisch in der Zeit, und also in der Zeitung Heiratsanzeige oder Kontaktanzeige, dass die Frauen und Männer sich irgendwie, also schon seit Jahren, ja, irgendwie präsentieren, weil diese Art Selbstpräsentation ist, glaube ich, sozusagen ein weitgehend unerforschtes Gebiet, aber es ist auch spannend. Ja. Und interessanterweise, dass früher war sie zum Beispiel immer schlank, sportlich, musisch und humorvoll. Mit der Zeit wurde sie schlank, sportlich, humorvoll, musisch. Dann schlank, humorvoll, sportlich, musisch. Und jetzt ist sie humorvoll, schlank, sportlich. Bei allen Anzeigen steht humorvoll auf der ersten Seite. Tendenziell auch bei Männern. Und zwar unabhängig von ihrem Alter. Also dieser humorvoll, also Witzereißen, ja? Ja? Das ist tatsächlich die absolute Norm unserer Kultur, die ich ja auch anpasse, ja, wieder, ne? Indem ich auch versuche, humorvoll zu sein und zum Beispiel zu erscheinen, obwohl ich eigentlich meinem Alter acht auch naturell grimmig und unfreundlich bin. So verdirbt man seinen Charakter. Ja? Und diese führt ja halt dazu, dass man jetzt wiederum die Gesellschaft wechselt. An die Gesellschaftsstruktur. Das heißt, was ist Demokratie? Ist eine Gesellschaft ohne Tugend. Degré zero, ja, der Tugend. Null Ebene der Tugend. Eine Gesellschaft, die nur von der Unterhaltung und guter Laune lebt. Ja. Und Illusion der Freiheit. Und diese adolescenten Vorstellung von Erfüllung, Selbsterfüllung im Selbstgenießen und Genießen der Umwelt. Aber auf lange Dauer kann die Gesellschaft nach Plato auf diese Null-Ebene sich nicht halten, sondern verwandelt sich in eine Gesellschaft der Untugend. Also der negativ. Gesellschaft, und das ist die Tyrannei. Tyrannei entsteht dadurch, dass es innerhalb der demokratischen Gesellschaft tendenziell so ein Wettbewerb sich entwickelt in der Frage, wer ist der Zügelloseste? Und wer kann sich länger und mehr genießen als alle anderen? Weil der wird dann zu gesellschaftlichen Ideal. Und es ist ganz klar, wer das ist. Ja. Das ist der Skrupelloseste, nicht wahr? Der Verkommenste, derjenige, der sozusagen kräftig ist, energisch ist, vital ist, effektiv ist, aber gleichzeitig unter jedem Prinzipien, so dass der eigene Gesetz ist, und der eigentliche Gesetz ist ein Erfolg, ist das Gesetz der eigenen der Befriedigung, der eigenen Gelüste und der Unterhaltung. Ja? Und das ist potenziell der Tyrann und sozusagen die Leute, die um ihn herum sind. Ja? Es bildet so etwas wie eine Bande, ja? Das ist eine Gruppe von Menschen, die allmählich Möglichkeit bekommen, alles zu beherrschen, ja? Weil sie die Zügellosesten sind, sie sind die Ausschweifen leben, sind diejenigen, die sozusagen mehr und mehr die Gesellschaft ihren eigenen Gelüsten unterwerfen, weil sie eigentlich diese Gelüste effektive, lebendige, vitale, energische und skrupellose ausleben als alle anderen. Es bildet sich eine neue Elite. Aber das ist nicht die Elite der Tugend, sondern das ist eine Minus-Elite, ja? Das ist die Elite der Untugend. Und diese Elite der Untugend verbreitet sich mehr und mehr, verfestigt ihre Position und dann beginnt man nicht die Leute zu verbannen und zu bestrafen, die wirklich etwas Schlechtes gemacht haben, sondern diejenigen, die eben uncool sind, ja, sozusagen, und bei der guten Laune stören, ja, und die sozusagen grimmig sind und so weiter und so fort. Also es verbreitet sich eine regelrechte Diktatur der guten Laune und es ist eben jemand immer oder eine Gruppe, die diese Diktatur der guten Laune sozusagen praktiziert und in der Gesellschaft durchsetzt. Bis die übrige Gesellschaft nicht bemerkt, dass sie in eine Situation geraten ist, wo ihre Lust mehr, weniger und weniger befriedigt wird. Und zwar nicht durch die Tugend, nicht durch die Demokratie, nicht dadurch, dass sozusagen eine Askese herrscht, eine Ordnung oder eine gewisse Zügelung, gewisse was auch immer, sondern einfach, weil die nicht zu Zuge kommt, ja? Weil es sozusagen alles war, die schönsten Frauen und die beste Schmuck, ja, und die beste Kunst, ja, und alles kriegen nur wenige, ja, eben die, die sozusagen das aneignen, die in diese Position geraten sind, und andere bekommen weniger und weniger. Dieser Wettbewerb in der Zügellosigkeit, Zerstreuung und Vergnügen führt also zu einer neuen Differenzierung der Gesellschaft entlang der Grenze, wer genießt mehr und wer genießt weniger. Ja. Und die weniger genießen, genießen weniger und weniger, und die mehr genießen, genießen mehr und mehr, bis wieder eine Spannung wächst. Die Spannung wächst aber, und dann diese Elite wird zu einer tyrannischen Elite. Warum wird sie zu einer tyrannischen Elite? Weil sie wiederum die Notwendigkeit sieht, so etwas wie einen Wächterstand, so etwas wie eine Polizei einzuführen, so eine Kontrollinstanz, zur Unterdrückung der Macht und Gewährleistung des eigenen Vergnügens auf die Kosten der Welt. Der Unterschied allerdings zur Demokratie und immer noch zur Oligarchie besteht darin, dass die Mehrheit gar keine Einsicht hat in die Notwendigkeit einer solchen Kontrolle. Das heißt, bei der Demokratie oder immer noch bei der Oligarchie hält die Mehrheit still, weil die Mehrheit kann unter Umständen überzeugt werden, dass diese Struktur auch zu ihren Gunsten ist. Zum Beispiel, dass diese Oligarchie sich um die Stadt kümmert, um die Gesellschaft kümmert, um die Anhäufung der Reichtümer kümmert. Also es gibt eine gewisse Einsicht in die Tugend. In die Tugend verstanden als funktionale gesellschaftliche Legitimation bestimmter Eliten. Die Eliten können überzeugen, dass sie nötig sind, ja, bis zu einem gewissen Grad. Tyrannei entsteht dort, wo die Eliten das nicht mehr können. Ja? Wo die Eliten keine Möglichkeit mehr haben, sich zu rechtfertigen und zu erklären, warum sie wirklich nötig sind. Ja? Man kann sagen, gut, Rockefeller, ja, oder Ford können die Leute immer noch davon überzeugen, dass sie nötig sind. Ja? Da waren diese Fabriken, da waren diese, ja, das ganze Geschäft, die Leute haben dort gearbeitet, die Leute haben was verdient, ja. Autos wurden gebaut, Autostraden, Ölfluss, ja. Aber Michael Jackson kann zum Beispiel kann die Leute einfach nicht mehr davon überzeugen, dass es nötig ist, dass er gut lebt. Auch wenn er Adolf Berner viele Platten verkauft, auch wenn es sehr erfolgreich ist und auf den ersten Blick von der Gesellschaft anerkannt ist, letztendlich findet die Gesellschaft eine Möglichkeit, ihm das Heim zu zahlen. Und zwar eine durch ungerechte Möglichkeit, weil sicherlich ist es eine Verleumdung, oder wenn es keine Verleumdung ist, dann ist es ja auch irrelevant und so weiter und so fort. Aber man benutzt das, um ihm diese ungeheure Reichtümer, diese Neverland und weiter wegzunehmen. Das heißt, man sieht nicht ein, warum er das haben soll, wenn er nur singt. Ja? Wenn er Autos baut, wenn was er. Ja, gut. Aber wenn er nur singt und Spaß hat, deswegen sage ich ja, das Schlimmste, aber alle sagen das inzwischen, ja? Wenn man sagt, haben Sie bei Ihrer Arbeit Spaß? Ja? Erstens kann man bei Arbeit nie Spaß haben, sonst ist es keine Arbeit. Und zweitens, es ist sehr gefährlich zu sagen, wenn es Spaß hat, weil Spaß. Wenn du Spaß hast, hassen das die anderen. Ja, lässt er. Und nehmen sie zur Arbeit zusammen mit dem Spaß weg. Das ist es genauso. Man sagt, er hat zu viel Spaß bei seiner Arbeit. Ja, er singt und tanzt und so. Und warum soll ich noch dazu das alles kriegen? Ja? Zum Beispiel, Ford hat er keinen Spaß bei seiner Arbeit. Das war ganz klar. Deswegen hat er seine Reichtümer auch behalten. Das war im Grunde Preis dafür, dass er die ganze Zeit keinen Spaß hatte. Aber wenn man die ganze Zeit Spaß hat bei der Arbeit, da wollen die anderen auch Spaß haben irgendwann. Ja? Und das entsteht dann diese Spannung. Das heißt, wenn die Elite durch ihre Selbstaskese und durch den Beweis, dass ihre Reichtümer und Anhäufung dieser Reichtümer nötig sind für die Entwicklung der Gesellschaft, ja, wenn sie ungeschützt bleibt, ja, dann steht sie vor der Möglichkeit, akuten Gefahr, dass ohne jeden Wenn und Aber diese Reichtümer an schlicht und einfach weggenommen werden. Ja, so. Ohne Skrupel. Das heißt, diese Elite gerät in einen Angstzustand. Das heißt, die Menschen wie Tyrannen und umherum beginnen, sagt Plato, die Sicherheit, persönliche Sicherheit, als erstes gut zu sehen. Ja? Sie sprechen nur von der Sicherheit und von der Gewährleistung dieser Sicherheit. Das heißt, ihr eigentlicher Antrieb wird mehr und mehr Angst. Sie organisieren Polizei, sie organisieren Armeen, sie organisieren Geheimdienste, sie organisieren das, sie organisieren jenes. Sie beginnen auch die anderen Leute zu terrorisieren, um diese unter Kontrolle zu haben. Die bekommen auch Angst. Also sie bekommen Angst vor dem Tyrannen. Tyrann bekommt Angst vor der Bevölkerung. Und dieser Angstzustand wächst. Und irgendwann entsteht ein Zusammenhang, wo man nur Angst hat. Jeder hat Angst vor einem anderen, weil man nicht weiß, ja, wie der andere sich verhält, ob er vom Tyrann gekauft ist oder nicht, in welche Beziehungen wer zu wem steht, wer Attentäter sein könnte, wer nicht, ja, wer was will, wer ist Schläfer, ja, sozusagen, wer es nicht ist. Ja, und so. Man beginnt zu leben in einem quasi permanenten Angstzustand. Und zwar auf allen Etagen des gesellschaftlichen Lebens. Und dann passiert Folgendes, wie Plato sagt, dass es ist der Weg von der absoluten Freiheit in die absolute Unfreiheit. Und er meint, dass dieser Weg ist ja unausweichlich. Er meint, dass jede Demokratie in die Tyrannei führt. Das heißt, jede Demokratie, die auf dem Prinzip der freien Unterhaltung sozusagen, Selbstunterhaltung, freie Befriedigung der eigenen Lust aufgebaut ist, irgendwann zu Ungleichheit und zur Absicherung dieser Lusterfüllung, sozusagen Zwang zur Absicherung dieser Lusterfüllung führt und tendenziell in diesem Sinne zu einer ständig wachsenden Unsicherheit und Angstzustand. Und wenn dieser Angstzustand absolute Spitze erreicht, also dort, wo alle absolut nur verängstigt sind, demoralisiert und im Zustand absoluter Unsicherheit, beginnt man nach Tugend zu rufen. Beginnt man nach der Tugend zu rufen und fragt sich, wenn kann man vertrauen? Ja. Und dann kommt die Frage nach der Tugend und das ist die Chance für die Wiederherstellung der Demokratie. Und so haben wir einen Kreis. Es ist interessant, dass die gesellschaftliche Entwicklung wird als Kreis verstanden. Der de facto existierende gesellschaftliche Entwicklung. Es ist Demokratie, führt zur Oligarchie, führt zur Demokratie, führt zur Tyrannei und führt zur Demokratie. Weil dann beginnen sich sowohl Tyrannen wie auch die Untergebenen sich zu fragen, wie kann man das richtig machen, wie kann man diese Angst zurücknehmen, soll man vielleicht die Literatur, soll man vielleicht Schule wieder einführen und so weiter und so fort. Also es kommt wieder zu einem gewissen Versuch, die Gesellschaft zu erziehen, zu irgendwie in einen guten Zustand zu bringen und überhaupt zu überleben. Ein relativ optimistisches Modell, ja, das war schon mal. Ein recht optimistisches Modell. Aber Plato ist halt ein optimistischer Autor, ja, letztendlich. Und so dreht es sich ständig im Kreis. Ja. Und dann plötzlich und völlig unterbrochen, also wir von einem Bruch im 10. Buch. Letztendlich sagt Plato, also das ist alles gut, ja, da haben wir diesen Kreis beschrieben, wir haben das alles beschrieben, so, wir haben lange Zeit damit verbracht. Und alle diese Gesellschaftsformen, Staatsformen und so weiter untersucht. Und das war sozusagen gut so, aber das Beste ist, das alles zu vergessen, um seine Seele zu kümmern, um mit den Göttern zu leben. Und was er letztendlich empfiehlt, eben das zu tun. Es ist zwar richtig, immer wichtig, über die gesellschaftliche und staatliche Angelegenheit zu sprechen, aber letztendlich macht es einen nicht glücklich. Sondern letztendlich macht es nur glücklich, wenn man sich zurückzieht, mit seiner Seele beschäftigt und selber Tugend praktiziert, intelligente Gespräche halt führt, interessante Leute trifft, sein Verstand und Vernunft in dialektischen Übungen stärkt und letztendlich das Gefühl hat, jenseits der Gesellschaft im Umgang mit weisen Menschen und Göttern zu leben. Da ist er immer noch zufrieden. Aber wenn er mit diesem Kreislauf beschäftigt, ist zwar wichtig, aber wirklich zufrieden macht das nicht. Gut, damit sind wir am Ende der Politik und